Ihr Lieben da draußen, seid gegrüßt. Es ist wieder soweit für eine neue Episode des Lesedusche-Podcasts.
Ja, hallihallo. Und heute haben wir eine bühnenreife Tragödie für euch.
Es geht um eine tragische Liebe und wir reisen heute wieder gemeinsam in die schöne bunte Welt des Barock mit euch. Also, wir starten mit einer Quelle, wie immer. Hört genau hin, es ist eine etwas ältere Sprache, das sage ich schon mal, dass ihr auch alles schön mitbekommt. Danach sprechen wir darüber. Also bis gleich.
Ich habe wohl gedacht, dass die Zeitung, dass ihro Liebten der Kurfürst zu Braunschweig seine Gemahlin wiedernehmen würde, nicht wahr sein würde. Man sagte es mit Umständen und setzte dazu, Königsmark sei noch bei Leben und hätte alles so justifiziert und so klar erwiesen, dass alles, was man gesagt, nur eine Bösheit von der Gräfin Platen gewesen, so ihn geliebt hätte und jaloux von ihm worden wäre, dass der Kurfürst dadurch wäre gezwungen worden, seine Gemahlin wiederzunehmen und dass sie zwar frei mit Graf Königsmark gelebt hätte, es wäre aber nur simple amitié gewesen, weilen sie, wie sie beide Kinder gewesen, miteinander wären erzogen worden. So hat man diese Historie hier adjustiert, woraus ich gleich wohl gesehen, dass kein Wort wahr dran war. Das hätte ich dieser Dame wohl nicht zugetrauet, dass sie bitten sollte, dass ihr Herre sie wiedernehmen sollte, nachdem sie so eine gar große Aversion vor ihrer Liebten bezeugt. Die Langweil, so sie zu ahnden hat, muss abscheulich sein.
Ja, da sind wir wieder zurück. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch diesen etwas gewöhnungsbedürftigen Satzbau nachvollziehen konntet und alles verstanden habt.
Ja, das ist ganz spannend. Diese Frau hatten wir ja schon mal, du erzählst gleich noch mehr dazu. Wollte nur kurz schon mal einwerfen, diesmal hören wir sie im Originalton und nicht in einer geglätteten Schreibweise.
Ja, und diese Frau, die Ulrike meint, ist niemand anderes als unsere, muss ich schon fast sagen, weil wir sie schon öfters am Wickel hatten, unsere Lieselotte von der Pfalz, die diesen Text, den wir eben gehört haben, in einem Brief niedergeschrieben hat an ihre Tante Sophie. Auch sie war schon Thema in einer früheren Episode. Der Brief stammt aus dem Jahre 1698, aus dem März 1698 müssen wir dazu sagen. Ich komme mal ganz kurz zu den Personen, die dort genannt werden. Also der Kurfürst, der hier erwähnt wird von Braunschweig, ist Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg, der gerade Kurfürst geworden ist, weil sein Vater Ernst August verstorben ist. Und dieser Georg Ludwig wird dann später, das hatten wir in unserer Episode über Sophie von Hannover, der wird später auch König von Großbritannien, dass er damals gerade Großbritannien geworden ist, nämlich im Jahre 1714. So, die Hauptperson des Ganzen ist aber nicht er, sondern offensichtlich seine Frau, die hier als Kurprinzessin tituliert wird, obwohl sie es eigentlich gar nicht mehr ist. Diese Frau, die heute im Mittelpunkt unserer Episode steht übrigens, ist Sophie Dorothea, auch eine Welfin, eine Cousine des Georg Ludwig. Und die beiden haben 1682 geheiratet.
Ja, und nicht so ganz freiwillig, wie das ja häufig war.
Du hast vollkommen recht. Das ist eine völlig politische Hochzeit. Da sind überhaupt keine Gefühle im Spiel gewesen. Und deswegen ist die dritte Person, die in diesem Brief genannt wird, dieser Königsmark, der vielleicht noch lebt, vielleicht nicht, das weiß man da offensichtlich nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein Adliger, der als Bösewicht sozusagen ins Spiel kommt und eine Liebesbeziehung, eine nicht gewünschte, nicht erlaubte Liebesbeziehung mit dieser besagten Sophie Dorothea eingeht. Aber dazu kommen wir gleich noch in Ruhe. Ich wollte euch nur erstmal das Personal vorstellen.
Ja.
Das ganze Drama, hätte ich fast gesagt, spielt überwiegend in Hannover oder also auch im Umland, verschiedenen Schlössern, aber eben im Prinzip im heutigen Niedersachsen an diesen verschiedenen welfischen Höfen.
Ja, ich wollte eben nur einwerfen, das Ganze ist ja auch als die sogenannte Königsmark-Affäre in die Geschichte eingegangen. Und wir haben es ja immer mit Texten zu tun. Und wir sind über die Liebeskorrespondenz mal in den Fall eingetaucht, weil, man muss dazu sagen, über das Ende von Königsmark weiß halt keiner genau, was da vonstatten gegangen ist. Da gibt es verschiedene Meinungen.
Ja, er verschwindet spurlos praktisch im Juli 1694. Ja, also das ist 4 Jahre vor dieser Briefstelle, die wir eben gehört haben, die also rückblickend ist von der Lieselotte. Und ich würde vorschlagen, wir gehen da chronologisch rein, weil es auch für uns nicht ganz leicht war. Die Namen sind leider auch ähnlich. Also wir hatten Sophie von Hannover schon erwähnt. Das ist die Mutter von Georg Ludwig und Schwiegermutter von Sophie Dorothea. Ja, da dürfen wir nicht durcheinander kommen. Sophie Dorothea wiederum hat eine gleichnamige Tochter. Also wir müssen da aufpassen. Deswegen schlage ich vor, wir gehen da chronologisch vor. Wir blenden nochmal kurz zurück, als die beiden sich kennengelernt haben. Also Sophie Dorothea, die Täterin, die spätere untreue Ehefrau und der Georg Ludwig. Das ist leider schon auf ganz dünnem Eis gebaut, diese Beziehung, weil eben diese Heirat, sie selbst, oder ich fange mal so an, sie selbst hätte es gar nicht geben dürfen. Weil es eine Art dynastischen Vertrag gab zwischen Georg Ludwigs Vater Ernst August und dem Vater von Sophie Dorothea namens Georg Wilhelm. Also die beiden sind Brüder, Ernst August und Georg Wilhelm, schließen ganz, ich vereinfache das, einen Vertrag, der besagt, dass Georg Wilhelm keine Kinder haben darf und auch nicht heiraten darf, sondern sich hinten anstellen kann, weil das sozusagen nur einen geben kann, der diese Hauptlinie weiterführen darf. So ist es gewesen. Das fand Georg Wilhelm ganz kurz gut.
Ja, dafür, weil er sich da ja aus der Affäre ziehen konnte, genau, seinerzeit. Das war für ihn ganz hilfreich, weil er hatte andere Frauen im Sinn, als ihm da offeriert wurden. Kann man auch ganz gut in unserer Sophie von Hannover Folge mal nachhören.
Genau, da müsst ihr reinhören, da versteht ihr die Vorgeschichte.
Und nun konnte er im Prinzip sich mit einer seiner Mätressen, der Eleonore Dolbröse, dann doch ein Zusammenleben vorstellen.
Das war auch in Ordnung. Das war nicht verboten. Aber verboten war dann schon das Nächste, dass da ein Kind, also ein Mädchen, entsteht. Das wiederum hat nun für große Unruhe gesorgt bei Ernst August und seiner Gemahlin Sophie. Da kam ein bisschen Panik auf. Und alle zerstreiten sich jahrelang, bis Ernst August dann 1679 Hannover bekommt und nähert sich seinem Bruder wieder an. Und dann sagen die beiden schlussendlich, es werden verschiedenste Optionen geprüft. Und dann sagt man, ach, wieso machen wir es nicht einfach so? Das Mädchen Sophie Dorothea wird erstmal legitimiert, damit es nicht irgendein Bastard ist, wie man es früher genannt hat, sondern es ist eine Fürstin.
Ja.
So. Die Heirat wird legitimiert, das Kind wird legitimiert. Dadurch geht es, dass Sophie Dorothea ihren Cousin Georg Ludwig heiraten kann. Das passiert 1682.
Da ist sie 16 Jahre alt.
Da ist sie 16 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Und alle Beteiligten bemühen sich jetzt erstmal, das Beste draus zu machen, was Sophie Dorothea auch erfüllt. Sie bekommt dann relativ zügig den Kronprinzen oder den Thronfolger, auch Georg. Das wird dann später, viel später, Georg oder George II. Von England. Und noch eine Tochter, hatte ich schon erwähnt. So, bis es dann so 5 Jahre später, Ende der 80er Jahre, ist das einfach nicht mehr zu kitten. Die haben sich offensichtlich nie richtig verstanden, die beiden Eheleute, die jungen Eheleute, sehr jungen Eheleute.
Ich glaube, sie nannte ihn ja auch mal Schweinenase.
Genau, zu den Spitznamen, also gab es sehr viele lustige Spitznamen, da kommen wir gleich noch drauf. Das wird das Spannende hier. Wir müssen jetzt erstmal den drögen dynastischen Kram abarbeiten, bevor wir in die schönen, in die lustigen, vielleicht auch tragischen Dinge natürlich einsteigen können. So, und die waren sehr unterschiedlich auch vom Charakter. Der Georg Ludwig scheint überhaupt auch gar keine Lust gehabt zu haben. Irgendwie auf heiraten haben wir irgendwo gelesen. Er hat sich verweigert vorher schon. Ja. Irgendwelche anderen Kandidatinnen wollte alles nicht. Sieht das als Mittel zum Zweck. Wir denken da so ein bisschen an Lieselotte. Der Mann, der hatte ja auch nun gerade wenig Lust auf Familie. Klassischer Art.
Genau.
Ja. Und dann auf einmal findet er aber eine Frau, die er ganz toll findet. Das ist die Hofdame mit dem wunderschönen Namen Melusine von der Schulenburg. Und das schiebt Sophie Dorothea ganz zur Seite. Das entspricht aber nicht ihrem Naturell. Sie scheint,
ja,
weil sie offensichtlich im Gegensatz zu vielen anderen Zeitgenossinnen ein sehr gutes Verhältnis gab zu ihren Eltern, insbesondere zu der Mutter Eleonore. Und die scheint ihr auch ein gutes Selbstvertrauen,
ja,
angeeignet zu haben.
Das kann man auf jeden Fall feststellen, auch in den Briefen, die wir auch eingelesen haben für die Lesedusche, dass sie sehr selbstbewusst ist, sich auch ihrer Rolle bewusst ist, dem, was sie wert ist, aber nicht nur im Sinne ihres Standes, sondern auch als Mensch.
Ja.
Also da hat es schon, hat man schon klar gespürt, dass es ihr eigentlich um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Sie ist halt von ihrem Mann wirklich so dermaßen in die Ecke gedrängt worden, in jeglicher Beziehung. Hätte sie vielleicht hinnehmen müssen, wären vielleicht andere der Meinung gewesen, wollte sie aber nicht hinnehmen und hat gesagt, also so billig verkaufe ich mich hier jetzt nicht. Und dann kam dieser schöne junge Oberst nach Hannover und voilà.
Die Welt kann auch bunter aussehen. Sie kann mehr Spaß machen. Wir haben ja uns ja auch die Bilder angeguckt von den beiden, die Gemälde. Also sie wirkt ja auch ganz, schaut das gerne nach, Sophie von Ahlden. Könnt ihr auch suchen, das erklären wir später noch, warum sie dann diesen Beinamen bekommen hat. Sehr lebenslustiger, emotionaler, warmer Typ auch irgendwie. Mhm. Könnte man schon ableiten aus den Bildern. Er auch so ein offener Mensch, jetzt nicht so wie diese anderen Porträts, so holzschnittartig daherkommend, auch schon durchaus.
Sehr feine Züge.
Feine Züge, genau, das wollte ich sagen. Ja, dieser junge Mann, Philipp von Königsmark, Graf Philipp von Königsmark, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein, was von vielen am Hofe, sondern sehr reich von Hause aus. Es ist ein Adelsgeschlecht, das stammt ursprünglich aus Brandenburg. Und sein Großvater hat wohl wahnwitzige Gewinne gemacht im Dreißigjährigen Krieg. Der hat sich rechtzeitig auf die Seiten der Schweden geschlagen, also der Gewinner, und hat da eben ähnlich wie Wallenstein durch den Krieg viel angehäuft und auch wurde Geldgeber der Könige und hat dann das Herzogtum Bremen und andere Sachen zur Verwaltung bekommen und konnte da immer noch mehr Gelder rausziehen. Und das hat er weitergegeben und der Philipp und seine Geschwister konnten da sehr gut von leben. So gut, dass er eben mal eben, was weiß ich, kleine Fürstentümer verspielen konnte einfach mal. Also den Wert kleiner Fürstentümer an einem Abend verspielen konnte. Er hat dann, kommt gut rum und hat einen, das wird für später wichtig, einen Spielfreund oder auch einen... Ein fürstlichen Freund, der noch nicht so wichtig ist, der spätere August der Starke. Die kennen sich schon von Spielen und anderen Gelagen. Also, die sind alles so, die sind ja alle untereinander irgendwie bekannt. Mhm. Und das wird später wichtig, weil August der Starke, der es ja noch nicht ist als Fürst, aber der schuldet ihm eine Menge Geld. Und das wird dann später wichtig, was ihm dann wieder zugutekommen kann.
Ja.
Ganz am Ende unserer Erzählung. Ja, und der tritt in hannoveranische Dienste. Es ist so ein bisschen kriegerisch in der Zeit. Da geht's gegen Frankreich. Das hatten wir bei Lieselotte. Der Sonnenkönig greift das Reich an über den Rhein. Das ist sehr viel Unruhe. Du hast das ja gesehen, als du in der Pfalz warst, Heidelberg.
Da ja, wie viel Zerstörung da auf dieses Schloss konzentriert war.
Ja, genau. Also da tobt der Krieg. Und auf der anderen Seite sind es die Türken, die auf Wien zudrängen, 1683. So, das sind so die beiden Fronten. Und da haben die alle gut zu tun, die männlichen Adligen. Die Frauen sind zu Hause und langweilen sich, die Armen. Und jetzt kommt er da an diesen Hof als ganz bunter Vogel mit wahnsinnig vielen Bediensteten und mietet das größte Haus am Platz und ist da auf jeden Fall sehr auffällig. Mhm. Und kommt 1689, 1690 sehr schnell offensichtlich in einen sehr engen Kontakt mit unserer Prinzessin.
Ja, ich glaube, die ersten Briefe stammen ja schon aus dem Jahr 1690.
Ja.
Deswegen datiert man ja auch den Beginn der Beziehung auf dieses Jahr.
So ist es. Und? Die Beziehung endet dann schon im Juli 1694. Das hatten wir schon angedeutet.
Mit dem Verschwinden.
Mit dem Verschwinden, mit dem spurlosen Verschwinden, da kommen wir noch zu. Mhm. Warum wir diese ganze Affäre in die Lesedusche aufgenommen haben, hat, wie es Ulrike schon so schön gesagt hat, mit den Briefen der beiden zu tun. Die haben uns sehr viel Freude gemacht, weil sie zum einen wirklich sehr emotional sind, ungewöhnlich für die Zeit, denn diese Zeit ist ja... Sonnenkönig denkt dran, voller erstarrter Zeremonien, wo genau festgelegt ist, wer hatte sich wie zu äußern und was hat er zu tun, wenn das passiert und so weiter. Also die sind sehr offenherzig und weil sie Angst haben, ertappt zu werden, entscheiden sie sich irgendwann dazu, also am Anfang benutzen sie gleich Spitznamen für die Hauptpersonen, die da erwähnt werden, als Tarnung. Mhm. Und das reicht aber nicht aus, sodass sie zwei Jahre später zu einer Chiffrierung, also richtige Codierung übergehen. Und das würde ich vorschlagen, hören wir uns jetzt einfach mal an im Originalton.
An einem Beispiel, die Inhalte in dem Moment so vordergründig werden, einfach mal auf sich wirken lassen, wie da die Art und Weise des Vermittelns war.
Okay, hört mal rein, passt gut auf. Der gute Mann, Marschall Podewils, sagte mir gestern, ich möchte heute zu ihm kommen. Er hätte mir etwas zu sagen. Ich war dort gegen 11 Uhr. Er sagte mir, da er immer mein Freund gewesen sei, so wolle er mich davon benachrichtigen, dass jemand ihm von 201, Ihnen, und 120, mir, gesprochen und gesagt habe, welche Verwirrung wird diese Sache anrichten, wenn es wahr ist, dass eine Intrige zwischen ihnen besteht. Ich sagte zu ihm, mein Herr, seitdem Sie mich davon benachrichtigt haben, dass 100, der Kurfürst, 120, mich, beargwöhne, habe ich nicht mehr mit 201, der Kurprinzessin, und der vier Augen gesprochen. Und ich versicherte es ihm fest. Er sagte mir, er habe dem, der ihm diese vertrauliche Mitteilung gemacht habe, geantwortet, er bürge für mich und es sei besser, nicht über solche Sachen zu reden. Er hat mir die Person nicht nennen wollen, aber ich glaube, es ist 110, Prinz Maximilian. Der gute Mann, Podewils, glaubt sicher, dass das Geschwätz von 202, Gräfin Platen, ausgeht. Diese Erläuterung, die ihr gehört habt, nach den Zahlen, ne, das sind natürlich nachträgliche Erläuterungen, die sind nicht im Original, steht natürlich nur die Zahl. So, und dieses Verzeichnis hat sich unser Graf ausgedacht. Das ist ganz witzig, weil wir haben mal reingeguckt, wir haben ein ganz tolles Buch eines Archivars aus Hannover, der das dann irgendwie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also jetzt 20. Jahrhundert, alles gesammelt hat, diese ganzen Briefe. Die waren verstreut, zum Teil in Schweden, zum Teil in Deutschland, in verschiedenen Archiven. Der hat die also alle untersucht, dechiffriert und hat sie in einem Sammelband abgedruckt. Und da hat er eine ganz tolle Tabelle auch drin.
Jetzt wo sagt seinen Namen aber nochmal gerade.
Georg Schnard.
Georg Schnard.
Mit TH geschrieben am Ende. Also toll, Wahnsinnsarbeit, hat sich unsterblich gemacht damit. Und wir haben das Buch hier vor uns und gucken mal einfach mal rein, dass wir es mal erstmal durchgehen, diese Zahlen, aber auch die Spitznamen. Ich muss das mal aufschlagen, weil das eine ganz tolle Tafel ist am Ende des Buches. So, und da haben wir dann, wir fangen mal an, typisch ist natürlich dieses Chiffre-Verzeichnis. Typisch Männer, sage ich mal, ne? Er fängt natürlich an, das hast du auch gleich gesagt. Die 100er-Zahlen sind die Männer. Die 200er-Zahlen die Frauen.
Immerhin kommen sie vor den Orten, die 300er-Zahlen.
Toll, ja. Also so ist es sortiert und es ist dann auch eine gewisse Hierarchie drin. Also die 100, der ganz oben steht, ist eben der Ernst August von Hannover. Das ist der Chef, der Kurfürst. Der ist seit 1692 erst Kurfürst. Da kommen wir aber gleich noch zu. So, dann kommt eben der Georg Wilhelm von Celle. Das ist der Vater von Sophie. Die beiden Herren, das ist die 101. Die 102 ist der gehörnte Ehemann, Georg Ludwig. Dann geht es weiter, verschiedenste Höflinge. Er selbst, unser Königsmark, ist die 120.
Weißt du, was ich ganz charmant finde? Ja. Der Georg Ludwig hat die 102, der Königsmark die 120.
Umgestellt.
Und unsere liebe Sophie hat die 201.
Ja.
Also das da ist doch irgendwie auch schon wieder charming. Da haben sie zumindest noch so weit gedacht, nicht nur hierarchisch, sondern es sind sogar die Beziehungskonstellationen.
Die gehören zusammen irgendwie,
enthalten in gewisser Art und Weise.
Bei den Frauen ist die Schwiegermutter, Kurfürstin Sophie, ist an der Spitze mit der 200. Dann kommt unsere Prinzessin 201 und dann kommt eine böse Frau, also im Nachhinein böse, eine Frau, die vielleicht sogar auch noch die uneheliche Tochter des Ernst August ist, die Gräfin Platen. So, und jetzt kommen wir einfach mal zu den Spitznamen, würde ich sagen, weil die Gräfin Platen hat, sagst du das auf Französisch, diesen wunderbaren Spitznamen gehabt. Das ist, wir müssen gucken, da ist sie.
Ja, es gab ja immer unterschiedliche, La Grosse, da waren sich alle einig, aber sogar was noch viel schöner ist, La Grosse Dandon.
Ja.
Also sie muss eine mächtige Frau gewesen sein, würde ich jetzt sagen.
Ja, genau, also kräftig, sag ich mal kräftig, so, kräftig, ja. Auffallend. Und die hatte auch den Königsmark im Auge. Die haben, irgendwas haben die miteinander, was die Sophie Dorothea sehr wurmt, die spürt das auch. Da gibt's immer wahnwitzige Eifersuchtsszenen in den Briefen.
Also, genau, ne, also, da spürt man auch sehr stark in den Briefen. Also sie tun sich beide nichts.
Nee.
Auch Königsmark, fürchterlich eifersüchtig auf immerhin eine Frau, die Gefahr läuft, wirklich entdeckt zu werden mit einer Liebschaft. Das ist ja auch alles hochgefährlich, deswegen diese ganzen Verschlüsselungen.
Ja.
Trotzdem behelligt er sie ständig mit seiner Eifersucht, sie aber auch nicht viel anders und sagt, naja, du bist doch auch nicht besser. Und die Platen spielt ja immer wieder eine Rolle.
Genau, die Platen spielt eine Rolle. Aber wir haben auch andere ganz tolle Sagen. Was ich toll fand, war Don Diego. Das ist der Ernst August. Also unsere 100 ist auch gerne Don Diego bezeichnet. Mit Don Diego, dann gibt es diese wunderschöne La Confidente.
La Confidente, das ist ja auch eine wichtige Persönlichkeit, die Eleonore von der Knesebeck, da kommen wir ja auch noch drauf zu.
Ja.
Die hat nun dieses ganze Unterfangen ja unterstützt, beiden Liebhaber,
das ist, muss man ergänzen, das ist die engste Vertraute von unserer Sophie Dorothea, das ist die Hofdame. Die ist, das muss man auch mal wissen, wenn die so wohnen zusammen, die ist ganz dicht. Also meistens ist es dann so, diese engste Hofdame, die schläft gleich nebenan. Die kriegt wirklich alles mit. Also alle Leute, die irgendwie hinwollen zur Prinzessin oder was, Briefe, die ist auch bewusst frühzeitig, das haben wir in den Briefen festgestellt, ist die aktiv beteiligt. Das ist nicht irgendwie so ein Puddel, was da irgendwie zu machen hat, was die Herrin will, sondern sie kümmert sich aktiv darum, dass diese Briefe auch ankommen. Sie ist besorgt, sie schreibt da gerne was dazu.
Ja.
In diese Briefe, das haben wir auch in unserer Sammlung, die wir eingelesen haben, haben wir eine Stelle drin, wo man da sehr schön feststellen kann, dass sie verantwortungsbewusst handelt, also im Dienst der Liebenden, weil sie sich Sorgen macht, dass bestimmte Dinge nicht ankommen. Mhm. Ihr müsst nämlich wissen dazu, also unsere beiden Liebenden haben verschiedene Systeme sich überlegt, um sicherzugehen, dass diese Briefe nicht abgefangen werden. Sie zählen sie auch immer durch, sodass sie immer sagen können, ich habe von dir 22 bekommen, du müsstest von mir jetzt 19 haben. Sie sind immer sehr auf der Hut, aber zunehmend leider unvorsichtig, was ihnen dann zum Verhängnis wird.
Ja.
So, dann haben wir noch die Marionette, das ist die Schwester des Georg Ludwig, also ihre Schwägerin.
La Petite Louche ist ja auch ganz liebenswert.
Ja.
Also geht scheinbar auf ein leichtes Schiel der lieben Sophie. Es ist ein Kosename von ihr oder ein Deckname.
Er darf sie so nennen.
Ja, genau.
Oder wahlweise Leonice, die Löwen nach dem Wappen der Familie.
Genau.
Ja, also da gibt es eine ganze Menge davon. Wir wollen das ja auch nicht zu sehr ausdehnen. Man weiß bestimmte Sachen auch nicht. Zum Beispiel der Bastard, derjenige, der so genannt wird, das hat man nicht herausgefunden mit diesem bösen Schimpftitel.
Da kann man sich also noch ausprobieren.
Man kann sich ausprobieren.
Gibt auch einen Diskret, gibt's auch noch, der nicht herausgefunden wurde.
Ja, genau.
Und also einiges noch dabei.
Unser Königsmark ist der Chevalier manchmal. Das überrascht einen jetzt nicht.
Nicht wirklich. Gut,
damit schließen wir dieses wunderschönen Anhang dieses Buches und gehen wir zurück zu der Handlung. Warum ist das eigentlich so schlimm, das Ganze? Fragt man sich ja, ne? Also die Männer, das ist offensichtlich überhaupt kein Problem. Mätressen, das ist völlig bekannt, die können da frei sich bewegen, alles gut. Frauen nicht. Die Lösung haben wir in einer wunderbaren Briefstelle gefunden, die klar auf den Punkt kommt, von unserer Lieselotte. Die ist so klar, dass sie das mal einfach mal niederlegt. Ich glaube von 1695 in einem Brief erklärt sie kurz und knapp, warum das sehr dumm war von Sophie Dorothea und auch ihrer Mutter, die sie so erzogen hat, so zu handeln. Hören wir mal rein.
Ich glaube, das Fräulein von Alden mag wohl recht reformiert sein, denn es ist viel leichter, weniger als mehr zu glauben. Wie kann die Herzogin von Celle glauben, dass ihre Tochter nicht unglücklich werden würde, mit solchen Maximen, wie sie sie erzogen hat? Denn welchen Herren findet man in der Welt, so allein seine Gemahlin liebt und nicht was anders, es seien Mätressen oder Buben dabei hat? Sollten deswegen ihre Gemahlin auch so übel leben, könnte, wie Pate gar wohl sagt, niemand sicher sein, dass die Kinder im Haus die rechten Erben wären. Weiß diese Herzogin nicht, dass der Weiberehre daran liegt, mit niemandes als ihren Männern zu tun zu haben, und dass den Männern keine Schande ist, Mätressen zu haben, aber wohl Hahnereien zu sein? Dass sie es also wenig leiden und die Weiber sich derowegen nur 1000 Unglück am Hals ziehen, wenn sie solches unterfangen? Ihrer Tochter Unglück wird ihr dieser Wahrheiten nur gar zu viel lernen.
Ja, für Lieselotte wird man jetzt wieder sagen, ist wieder alles klar. Die Frau hat in Versailles, am
sagt,
Hofe,
wie es ist.
Die hat alle Winkelzüge erlebt, die weiß, wie der Hase läuft. Unsere Liebenden leider nicht. Sie sind also, steigern sich auch immer mehr rein, muss man sagen. Also diese Briefe werden so schlimm, dass die Prinzessin nächtelang nicht schlafen kann. Sie hat einmal geschrieben in einem Brief, ihre Augen sind so dick geschwollen wie Fäuste. Ja, dann schwerfen sie sich beide ständig vor, dass sie in Begleitung anderer, also er vermutet immer, dass da irgendwelche potenziellen anderen Heirat, also Rivalen, andere Liebhaber da rumgeistern, da muss sie fast schon sich zurückziehen in Güter, Landgüter, wo gar keine sind, fast klosterähnlich leben. Er gibt dann wieder große Feste, wo alle Damen sind, weil die Männer ja im Krieg sind, wo er aber so auffällig sich mit keiner von denen abgibt, dass es eigentlich schon der Verdacht nährt, der hat was Ernsthaftes mit der Sophie. Dorothea, es fällt eigentlich auf. Sie wirft ihm aber vor, dass er doch was hatte, weil warum lädt er die überhaupt alle ein?
Klar. Ne?
Also so läuft das. Ist ein
so läuft es hin und her und dann kommt es ja zu dem größten Fehler, den sie begehen konnten, dass sie ihre Liebe so groß war, doch,
ja,
all diesen Widrigkeiten zum Trotz, ja, dass sie entscheiden zu fliehen.
Ja, gemeinsam. Also sie sind sich dann tatsächlich nach diesen, sagen wir mal, 3 bis 4 Jahren, am Ende doch gewiss, dass sie zueinander gehören, dass das Schicksal sie ausersehen hat und bereiten jetzt aktiv das Ausbrechen vor. Und zwar kümmert sich Sophie Dorothea bei ihren Eltern, heckt da einen Plan aus, dass sie von den Ständen, also von den Untertanen des Zeller Territoriums, Geld kriegt. 30.000 Reichstaler, da ist die Mutter auch, die bereitet das gut vor, die ist auf ihrer Seite und die weiß natürlich auch, worum es geht oder ahnt es zumindest. Ist immer bei dem Vater am Machen, dass es jetzt endlich durchgeboxt wird und der Minister auch. Sie versucht den Minister auch da reinzuziehen ins Boot. Und Königsmark wiederum, zwischendurch so ein bisschen abgebrannt, weil ihm auch der schwedische König ein paar alles wegnimmt, aber es ist immer noch genug da. Jetzt hat er das Glück, dass der vorhin erwähnte August der Starke wird, weil der Bruder an den Pocken stirbt, auf einmal Chef in Sachsen. Und wahnsinnig viel Reichtum ist auf einmal verfügbar, sodass er dem Königsmark, er befördert ihn zum General, Major oder Leutnant, ich hab's vergessen. Er tritt in sächsische Dienste, Ausweitung und er kriegt Geld. Spielschulden werden zurückgezahlt, auf einmal ist er der gemachte Mann des Jahrhunderts, fast schon der Königsmark. Und das wird jetzt ernst, das spüren alle Beteiligten, jetzt steht's kurz davor. Und das wäre ein Riesenskandal, weil es wäre noch nicht so schlimm gewesen, wenn nicht der Hannoveraner, also Ernst August, der Schwiegervater von Sophie Dorothea, gerade nach jahrelanger Vorarbeit Kurfürst geworden ist. Vom Kaiser befördert zu diesem Amt, also wie die höchste Reichsfürstenebene. Und da will er keine Makel irgendwie haben an der Weste und schon gar nicht von seiner Schwiegertochter. Sonst wäre das alles vermutlich nicht so schlimm gewesen. So, also es spitzt sich zu, Sommer 1694, die beiden sind kurz davor durchzubrennen. Wohin auch immer, man weiß es nicht. Es gibt auch keine Belege, es ist eine Vermutung. Und dann passiert Folgendes, dass Graf Königsmark in Hannover da mal wieder da ist, abends irgendwie da rumläuft und auf einmal ist er weg.
Ja.
So, und die alle sind nach einigen Tagen, sind alle aufgeregt. Jetzt erkundigt sich die Sophie Dorothea, was ist da los? Keiner weiß es. Erst vermutet man, wie in dem ersten Text gehört, er ist mit dieser Platin irgendwie durchgebrannt oder mit der Tochter oder sonst was oder ist irgendwie kommt schon wieder. Dann ist aber schon auffällig, dass kurz danach seine ganzen Besitztümer in Hannover beschlagnahmt werden, insbesondere die Briefe. So, das wird schon, gesteht seine Schwiegermutter Sophie in einem Brief. Ne, da ahnt man schon nichts Gutes und ja, das Ganze endet dann auch der Kurfürst, also August der Starke, erkundigt sich, ist ja schließlich sein Untertan. Also alle stellen Untersuchungen
Vermutungen an.
Aber er bleibt unauffindbar. Und aufgrund dieser Briefe, die da gefunden wurden, wird jetzt doch relativ zügig eine Untersuchung angestrengt in Hannover und in Celle, also beide Familien, Zweige. Und im Prinzip wird der Ehebruch festgestellt. Sie werden geschieden, Georg Ludwig und Sophie Dorothea. Und deswegen heißt die Arme die Prinzessin von Alden, wurde sie dann genannt, ein bisschen zynisch, wird sie weggesperrt.
Ja.
Auf diesem Schloss Alden ist ein Ort, also ein Schloss innerhalb des Territoriums, da wird sie weggesperrt und für die nächsten 30 Jahre, muss man sagen, sie stirbt 1726 erst, darf nur besucht werden, ab und an unter strenger Bewachung darf sie mal ein bisschen raus, ihre Mutter darf sie besuchen, solange sie noch lebt.
Ihre Kinder darf sie nicht sehen. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr harte Bestrafung, die sie da ereilt. Man könnte sagen, ja, sie wohnt ja auf einem Gut, ihr fehlt es mutmaßlich an nichts,
ja,
aber ihr fehlt es eigentlich an allem, was ihr wichtig im Leben ist.
Genau, und es wird so dargestellt, dass der Königsmarkt, das hatten wir in diesem Brief von der Schwiegermutter gelesen, naja, der ist dann irgendwie, der war ja öfter mal draußen unterwegs, der ist dann irgendwo abhanden gekommen.
Ja, und angeblich auch noch melancholisch. Ja, also die denkt sich dann ja auch noch, es wird sich dann ja von offizieller Seite wie immer, ja, werden sich da auch Dinge ausgedacht, die, ja, kann man aus heutiger, genau, Sicht, glaube ich, relativ klar sagen, so wird es wohl nicht gewesen sein.
Richtig, und eine zweite Schuldige wird gefunden in der armen Knesebeck, in der Hofdame. Auch die wird eingesperrt, aber ganz woanders. Und die schafft es dann erst nach 3 Jahren irgendwie mit Unterstützung der Familie auszubrechen. Und das war noch ganz interessant. Die hat sich da tatsächlich in ihrem Verlies, hätte ich fast gesagt, hat sie noch ein bisschen was gemacht. Nämlich.
Da fand ich ja besonders interessant. Also so wichtig war dieser Fall da auch immer noch. Also A, wurde sie einige Zeit festgesetzt. B, wurde jemand ausgewählt, der protokolliert, was, man höre und staune, an die Wände geschrieben wurde. Also die hat tatsächlich in ihrem Gefängnis alle Wände vollgeschrieben. Das ging aber auch von den Wänden bis auf den Boden. Und dann gab es zum Teil auch noch Zettel und alles verteilt in diesem Raum. Und das musste der alles dechiffrieren, der arme Kerl, und aufschreiben, ob da nicht vielleicht irgendwas drinsteht, was wiederum zu neuen Skandalen führen kann.
Ja.
Also da es da auch Aufzeichnungen gibt, wissen wir, es sind jetzt keine dramatischen neuen Erkenntnisse. Es ist viel Ärger über ihre Situation und Häme.
Ja, und sie tröstet sich auch ein bisschen mit Bibelfersen. Wir wissen das deswegen übrigens nicht, dass ihr denkt, die Wände sind noch tatsächlich noch beschrieben. Nein, das ist natürlich alles vernichtet worden. Aber damals ist der Amtsschimmel auch schon sehr zuverlässig. Und so hat man in Hannover, als sie denn ausgebrochen war, hat man das alles abschreiben lassen. Und es ist schön fein säuberlich im Archiv abgelegt worden. Und das hat dann ein fleißiger Historiker irgendwann im 19. Jahrhundert ausgebuddelt. Und das kann man auch nachlesen, das Ganze. Wenn ihr da Lust habt, können wir euch das auch wieder schicken. Das haben wir ja schon mal gemacht. Also auch bei diesen Sachen, schreibt uns einfach, wenn ihr da irgendwelche Texte mal im Original sehen wollt, schreibt uns einfach über unser Kontaktformular, dann können wir euch diese Sachen als PDF schicken. So auch diese Knesebeck-Texte zum Beispiel. Wir wollen noch zum Ende als Abschluss einen Versuch der armen Sophie lesen, 1698. Wir sind da am Anfang, wo wir angefangen haben, gleiches Jahr. Ihr Schwiegervater ist verstorben, Anfang des Jahres. Sie nutzt die Chance, schreibt an ihre Schwiegermutter und an ihren Ex-Mann, muss man jetzt sagen, und bittet sehr darum, zum einen um Verzeihung, zum anderen ihre Kinder wiedersehen zu können. Das ist leider nicht von Erfolg gekrönt.
Wurde ihr leider nicht gewährt,
nein,
muss man dazu sagen.
Und ihr böser Mann, der Nachtragende, der übrigens auch gar nicht mehr geheiratet hat, der spätere George I. von England, der verbietet doch tatsächlich, der überlebt sie und verbietet immer noch nachtragend nach ihrem Tode, dass irgendjemand Trauer zeigen oder tragen darf in Hannover. Das ist die späte Rache dieses,
ja, grauenhaft,
Fürsten. So, wir,
puh. Bevor wir zu dieser Stelle noch kommen,
ja,
die ja etwas nach der ganzen Affäre liegt,
ja,
einige Zeit, sei noch mal darauf hingewiesen. Also du hast dir ja sehr viel Mühe gegeben, Textstellen auszuwählen, die quasi dialogisch,
ja,
durch die Liebesbeziehung führen, also zeitlich chronologisch. Und das könnt ihr bei uns in der Lesedusche hören. Von
es
uns
ist
beiden
wirklich,
gelesen.
Es ist wirklich sehr viel Leidenschaft, sehr viel Emotion drin, aber auch zum Teil lustig. Und die Verschlüsselung habt ihr auch drin. Hört auf jeden Fall rein. Und jetzt machen wir Schluss. Es ist ganz schön viel Zeit schon vergangen, sehe ich gerade. Aber es hat sich gelohnt. Bleibt noch dran, hört noch diesen Brief zum Ende und bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss.
Ich gebe mir die Ehre, an eure kurfürstliche Hoheit zu schreiben, um Ihnen zu versichern, dass ich aufrichtigen Anteil nehme an der Trauer, die Sie über den Tod des Herrn Kurfürsten, Ihres Vaters, empfinden. Ich bitte Gott, dass er Sie tröste und dass er Ihre Regierung mit seinen kostbarsten Gnadengaben segne und euer kurfürstliche Hoheit mit Glück aller Art begnade. Diese Wünsche werde ich mein ganzes Leben lang für Sie hegen und ich werde mich niemals darüber trösten, Ihnen missfallen zu haben. Ich beschwöre Sie, mir Verzeihung für meine früheren Vergehen zu gewähren, worum ich Sie hier noch einmal auf den Knien von ganzem Herzen bitte. Der Schmerz, den ich darüber empfinde, ist so lebhaft und so bitter, dass ich es nicht sagen kann. Die Aufrichtigkeit meiner Reue darf Verzeihung von eurer kurfürstlichen Hoheit erhalten. Und wenn Sie mir als Gipfel ihrer Gnade gütigst gestatten wollten, sie zu sehen und unsere teuren Kinder zu umarmen. So würde meine Dankbarkeit für so ersehnte Gunstbeweise unbegrenzt sein, da ich nichts glühender wünsche als diese Genugtuung, worauf ich zufrieden sterben würde. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.